Saarland Fußball. Der Fußball-Podcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband. Mit Thorsten Becker.
Heute geht's um einen Saarländer, der den deutschen Fußball geprägt hat wie nur wenige. Um wen es sich dabei handelt und wer heute noch zu Gast ist, das hört ihr gleich von meinem Podcast-Kollegen Michael Scholl.
Saarland Fußball. Der Fußball-Podcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband.
Heute reden wir im Saarfußball-Podcast über Hermann Neuberger. Paul Burkhardt, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
Wer war denn der Mensch Hermann Neuberger?
Hermann Neuberger war eine Person, die in der Sportgeschichte des Saarlandes und in Deutschland und in der Welt Geschichte geschrieben hat. Man kann es nicht anders sagen. Es war der DFB-Präsident, der neben einem, glaube ich, Vorgänger, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg amtierte, am längsten im Amt war, der DFB-Vizepräsident schon seit 1969 war, der später für das Organisationskomitee der FIFA gearbeitet hat, also sämtliche Weltmeisterschaften von 1974 bis 1990 organisiert hat. Und der auch in verschiedenen anderen Ämtern gewirkt hat, weit über den eigentlichen Sport- und Fußballbereich hinaus, in die Gesellschaft herein. Im Saarland immer auch ein Stück weit treu geblieben, aber dennoch so eine Mischung aus Weltbürger und Saarländer, wenn man so will.
Ja, Hermann Neuberger, viele Saarländerinnen und Saarländer kennen ja Sportstätten, die nach ihm benannt sind. Zum Beispiel das Hermann Neuberger Stadion in Völklingen fällt mir der spontan ein. Oder auch das Hermann Neuberger Stadion in Völklingen. Also da gibt es ja viele Sportstätten, Straßen, die nach Hermann Neuberger benannt sind. Und er hat so nach dem Zweiten Weltkrieg so seine Karriere im Sport gestartet. Also wie fing denn das bei Hermann Neuberger an?
Es fing wirklich von Null auf an, muss man sagen. Also nach der Stunde Null. Hermann Neuberger kam tatsächlich aus britischer Kriegsgefangenschaft. Er war Wehrmachtsoffizier gewesen in Italien, kam dann aus britischer Kriegsgefangenschaft. Und 3 Wochen, nachdem er ins zerstörte Saarbrücken nach Hause kam, war die Gründungsversammlung des neuen 1. FC Saarbrücken, der früher FV Saarbrücken hieß. Und Hermann Neuberger, Entschuldigung, nahm daran teil und wurde gleich zum Presserat des FC Saarbrücken, des wiederstartenden FC Saarbrücken gewählt. Man muss sich vorstellen, damals lag natürlich alles in Trümmern und auch der Sport lag vollkommen in Trümmern. Das heißt, die Fußballwelt war auch eine Stunde Null dort angebrochen. Das heißt, man begann erst so aus dem allem Möglichen, was überhaupt nur da war, nochmal neue Fußballspiele zu organisieren, mehr oder weniger auf privater Basis, wenn man so will. Und diese Gründungsversammlung des 1. FC Saarbrücken und die darauf folgenden Bemühungen, den Saarsport oder den Fußballsport wieder auf den Weg zu bringen, waren sozusagen das erste Sprungbrett, von dem Hermann Neuberger begonnen hat. Er ist dann auch relativ schnell in die beginnenden Sportorganisationen, die so ab 1946 aufkamen, also den späteren Landessportverband und den späteren Saarländischen Fußballverband, eingestiegen, hat dort relativ schnell auch das Präsidium erreicht und war vornehmlich als Jugendleiter der Sektion Fußball tätig. Das war also der Beginn dessen, was Hermann Neuberger im Saarland hatte, und vieles, vieles von dem verdankt sich sozusagen dieser frühen Art und Weise, wie er, und das hat man von Anfang an beobachten können, mit großer Agilität, mit großen Vorstellungen von dem, was Fußball jetzt eben wieder auf die Beine bringen könnte und welche neuen Wege man einschlagen könnte. Das hat ihn tatsächlich ausgezeichnet von Anfang an.
Ja, sie hat viel für Saarland getan, auch in der Zeit, wie Saarland noch selbstständig war, also wie Saarland FIFA-Mitglied war, also noch vor der Bundesrepublik. Und es gab ja auch Länderspiele zwischen Deutschland und dem Saarland für die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Und da gibt es so ein Bild, da steht er im Ludwigspark neben Johannes Hoffmann, dem damaligen Ministerpräsidenten, und eröffnet das Spiel. Also kann kurz das Bild beschreiben. Also es gibt auch eine Festschrift, die werden wir unter dem Beitrag nochmal verlinken, die man bei uns beim Saarländischen Fußballverband kostenlos beziehen kann. Und dann übergibt der Johannes Hoffmann eine Grubenlampe an einen Spieler. Und vielleicht gucken wir nochmal kurz auf diese Zeit. Also welche Weichen hat Hermann Neuberger in dieser Zeit gestellt? Also da war er ja wirklich im Saarland sehr aktiv, die vielleicht auch noch bis heute nachwirken.
Also man muss dazu erst, das wissen die meisten Hörerinnen und Hörer vermutlich nicht, das Saarland war tatsächlich ein autonomes Land oder zumindest ein teilweise autonomes Land in dieser Zeit, seit 1947 sozusagen ein eigener Staat. deswegen konnte eben auch so etwas überhaupt entstehen, wie die Mitgliedschaft des Saarfußballs in internationalen Organisationen. Das war eine für den Sport eigentlich sehr, sehr spannende Zeit, weil man sich auch orientieren musste, nicht nur wie man spielen konnte nach dieser totalen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, sondern auch mit wem man überhaupt, in welche Richtung man spielen konnte. Und es gab eben dann Versuche, sich der französischen Liga anzugliedern. Der FC Saarbrücken hat ja eine ziemlich legendäre Saison verbracht, 1948-49 in der zweiten französischen Division, ist dort auch sofort Meister geworden. Dann gab es politische Probleme damit, was es bedeuten würde, wenn der FC Saarbrücken auf einmal in der ersten Liga in Frankreich spielen würde. Also dieser Versuch ist dann eben soweit gecuttet worden. Man suchte nach neuen Möglichkeiten, jetzt den Vereinsspielbetrieb auf den Weg zu bringen. Dabei boten sich dann irgendwann wieder die Vereine der deutschen Oberligen an, also der damaligen ersten Ligen. Gleichzeitig besaß das Saarland aber, wenn man so will, eine eigene Nationalmannschaft. Das war eben die Folge dessen, dass das Saarland eben auch in der FIFA mitspielen konnte. Und da gab es, Sie haben es ja kurz schon vorhin angesprochen, auch legendäre Fußballnationalspiele, vor allem in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 1954. Wie es das Schicksal so wollte, obwohl das Schicksal auch ein Stück weit gedreht wurde von denjenigen, die diese Organisation hatten, kam das Saarland und die Bundesrepublik, die damalige Bundesrepublik, in eine Qualifikationsgruppe. Und so kam es dann auch zu zwei Qualifikationsspielen 1953-54, die das Saarland gegen die Bundesrepublik austragen musste. Und das wirklich Spannende an der Angelegenheit war, dass das entscheidende Qualifikationsspiel 1954 im März hier in Saarbrücken im Ludwigspark stattfand. Übrigens das größte Fußballspiel aller Zeiten, was dort jemals stattgefunden hat. Über 50.000 Menschen waren dort. Und da ist es tatsächlich drum gegangen, wer fährt zur WM? Hätten die Saarländer gewonnen, wären sie zur Weltmeisterschaft gefahren und nicht die bundesdeutsche Mannschaft, die nachher das Wunder von Bern vollbracht hat. Also eine aus heutiger Sicht abenteuerlich wirkende Geschichte, aber in der Sportgeschichte des Saarlandes und immer auch verbunden mit dem Namen Hermann Neubergers, weitreichende historische Entwicklung, die damals stattfand.
Und er hat ja auch Saartoto mitgegründet, also die Lottogesellschaft, die staatliche Lottogesellschaft, war dort Geschäftsführer oder Generaldirektor, wie das damals hieß. Und das sind ja auch Weichen gestellt worden zur Finanzierung von Sportstätten. Also viele Sportstätten werden ja mit Hilfe von Totogeldern gebaut, heute noch. Und da hat Hermann Neuberger auch eine sehr, sehr gute Idee gehabt, die bis heute nachwirkt. Also können Sie dazu kurz was sagen?
Also die unmittelbare Idee war nur nicht direkt von ihm, dass eben dass Totogesellschaften gegründet wurden. Das war auch in Deutschland, in anderen Bundesländern damals nicht anders. Nur im Saarland ging man einen sehr besonderen Weg. Das hatte eben auch mit der damaligen saarländischen Geschichte zwischen Frankreich und Deutschland zu tun. Das heißt, es gab erstmal eine große Hürde zu überwinden, diesen Toto überhaupt hier einrichten zu können. Die Regierung hat sich zum Teil dagegen gesperrt. Da gab es eben auch große Kontroversen zwischen Neuberger und der damaligen Regierung. Neuberger hat dann den Weg gesucht über den damals französischen Kommissar und hat ihn um Erlaubnis mehr oder weniger gebeten. Und der hat dann zugesagt. Und daraufhin konnte dann auch im Saarland diese Saar-Toto-Gesellschaft gegründet werden. 1951 im Sommer ist sie sozusagen angelaufen und war von Anfang an ein riesiger Erfolg. Also zum einen haben wahnsinnig viele Menschen sofort Toto getippt. Also es war zunächst nur Toto, das heißt die Sportwette. In späteren Jahren kam dann auch der Lotto noch dazu. Und weil man von Anfang an in einem Sportwettengesetz festgelegt hatte, dass das sogenannte Sportachtel, also etwa 13% der Umsätze in Sport fließen sollen, war das eine ungeheure Quelle, um nicht nur den Breitensport wieder aufzurichten, sondern auch den Spitzensport zu fördern. Und das ist geblieben bis zum heutigen Tage eine zentrale Institution, nicht nur für das Wetterglück, also für das Glück der Menschen, die da mit gewettet haben oder die getippt haben, sondern auch nicht nur für den Sport, inzwischen auch für Kultur und soziale Einrichtungen, die aus diesen Sport-Toto-Mitteln gefördert werden. Ich glaube, es sind inzwischen 2 oder 3 Milliarden, die daraus schon geflossen sind. Und davon immer um die 17-18% für diese sozusagen gesellschaftlichen und sportlichen Zwecke. Also eine Entwicklung, an deren Anfang tatsächlich Hermann Neuberger ganz maßgeblich mit einen Anteil hatte und der später auch die Geschicke des Saartotos gelenkt hat und dabei auch sehr, sehr viele Projekte auf den Weg gebracht hat, an die man heute vielleicht gar nicht mehr so denkt, wie auch die Saarlandhalle in Saarbrücken zum Beispiel, war ja jahrzehntelang der größte Veranstaltungsort hier in der Region, hat berühmte Shows auf den Weg gebracht. Also auch so etwas ist letztlich eine Geschichte der Erfolgsstory von Saartoto und Hermann Neuberger.
Ja, also ein großer Visionär, der auch nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert hat. Also Saarlandhalle, da wären wir froh, wenn, ich weiß nicht, vor 30 Jahren ein anderer Visionär vielleicht auch eine kluge Idee gehabt hätte, dass wir im Saarland nochmal eine tolle Veranstaltungshalle gebaut hätten. Aber Hermann Neubergers Erbe mit der Saarlandhalle oder das Toto-Haus, das wirkt heute noch nach. Und was es heute ja auch noch gibt, ist die Fußball-Bundesliga. Da hat er auch mitgewirkt.
Ja, das ist auch richtig. Also Neuberger war von Anfang an, eigentlich seit den 50er Jahren, er wurde 1950 zum damaligen SFB-Präsidenten, also der Saarländische Fußballverband, war damals noch ein Fußballbund, weil eben das Saarland sozusagen eine nationale Einheit war. Seit dieser Zeit hat er sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass der ja eigentlich noch auf dem Amateurstatus basierende Fußball dieser Zeit, in dem es zwar schon so etwas gab wie die sogenannten Vertragsspieler, die vor allem von den damaligen Spitzenvereinen in Neunkirchen und Saarbrücken, also hier im Lande Spitzenvereine, unter Vertrag genommen wurden, dass die eine größere Professionalisierung bekommen, um dem Fußball eine Zukunft und eine Konkurrenzfähigkeit auch im deutschen und im internationalen Rahmen zu geben. Also diese Bemühungen um eine Professionalisierung des Fußballs sind schon eben der Saarzeit von ihm ausgegangen. Und er hat nachher dann, nachdem das Saarland 1957 wieder rückgegliedert wurde und der SFB dann eben zum SFV und Mitglied des DFB wurde, sich massiv dafür eingesetzt, diese Gedanken auch im deutschen Fußball einzubringen. Die waren dort natürlich auch von einigen Leuten relativ früh promoviert worden, also unterstützt worden. Es gab aber auch viele, die sich dagegen wehrten, dass so etwas wie eine eingleisige erste Liga in Deutschland auf den Weg gebracht würde, wo dann auch zu zumindest semiprofessionellen Bedingungen gespielt wird. Und das semiprofessionell bedeutet dann natürlich nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Dafür schien es unabdingbar, dass man eine erste Liga gründet. Für diese erste Liga warben der DFB und seine Mitglieder so seit Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Eine entscheidende Sitzung fand dann 1961 statt. Bei der hat Hermann Neuberger in der DFB-Vollversammlung quasi die entscheidende Rede gehalten, die auch die Skeptiker beim DFB davon überzeugt hat, dass der Weg zu einer ersten Liga gegangen werden muss. Er saß dann auch, nachdem beschlossen wurde, eine solche erste Liga wird auf den Weg gebracht, in einem entsprechenden Nominierungsgremium, die Bundesliga-Kandidaten, die dann ausgesucht werden mussten aus bis dahin 74 Vereinen. Es gab 5 verschiedene Oberligen. Jetzt sollten es eben nur noch 16 sein. Die Bundesliga hatte zuerst nur 16 Mitglieder. Und da saß er auch im Nominierungsausschuss mit dabei. Das heißt, sowohl was die Vorgeschichte als auch die konkrete Realisierung der Bundesliga betraf, ist Hermann Neuberger mit sozusagen die Speerspitze der Bewegung gewesen.
Ja, also klingt spannend und die SV Elversberg ist ja derzeit Tabellenführer der zweiten Bundesliga und vielleicht haben wir bald nochmal einen saarländischen Bundesligisten und dann denken wir nochmal an Hermann Neuberger. Also auch ganz, ganz spannend. Aber Stichwort zweite Liga, die wurde ja dann auch irgendwann eingeführt. Also unter der Bundesliga gab es ja die Regionalligen so als zweite Liga. Das waren dann auch mehrere Ligen und man hat dann eine zweigleisige zweite Liga eingeführt. Und da gab es ja in Anführungszeichen einen kleinen Eklat. Und zwar der SV Alsenborn, kleiner Dorfverein aus der Nähe von Kaiserslautern, der hatte sich, glaube ich, sportlich qualifiziert für die zweite Fußball-Bundesliga und der erste FC Saarbrücken nicht. Aber später spielte Saarbrücken in der zweiten Bundesliga, Alsenborn nicht. Also was ist da passiert in den 70er Jahren?
Ja, das war ein Fall. 1974 ist das genau gewesen. Im Sommer 1974 fiel die definitive Entscheidung. Also dazu würden jetzt auch sehr viele Kapitel gehören, die man zu erzählen hätte. Das ist dann doch ein bisschen zu lang vermutlich. Tatsächlich kam es 1974 zu dem von Ihnen geschilderten Fall. Der erste FC Saarbrücken ist nicht Meister der Regionalliga Südwest geworden, der damaligen, also zweiten Liga, wenn man so will, was ihn dazu qualifiziert hätte, in die zweite Bundesliga zu kommen, sondern hat quasi im letzten Spiel die Meisterschaft vergeigt. Dadurch ist der SV Alsenborn, der in den Jahren zuvor sehr viel mehr an Punkten gesammelt hatte, die notwendig waren, um in diese zweite Bundesliga aufgenommen zu werden, eigentlich auf den Platz gesetzt gewesen vom Nominierungsausschuss für die zweite Liga, den der FC Saarbrücken haben wollte und nachher auch bekam. Man muss dazu sagen, auch da, weil wir ja über den Herrn Neuberger sprechen, auch da passierte wieder etwas, was 10 Jahre zuvor schon bei der Nominierung in der ersten Bundesliga hier im Saarland passiert war, dass sich der damals als gesetzt gefühlte Verein Borussia Neunkirchen durch Verfahren am grünen Tisch letztlich zurückgesetzt fühlte. Das Gleiche schien sich jetzt 1974 nochmal zu wiederholen, nur diesmal war Neunkirchen der SV Alsenborn. Und der SV Alsenborn wurde auch dann in einer letzten Instanz, das Ganze ist, glaube ich, durch 4 Instanzen gegangen, in letzter Instanz hat dann das DFB-Schiedsgericht entschieden und hat dafür entschieden, dass statt des SV Alsenborn der 1. FC Saarbrücken diesen Platz einnimmt. Begründung, die niemals in jeder Form offen und transparent gelegt wurde, lässt sich daraus erschließen, dass es immer so eine Mischkalkulation gab von sportlichen Gründen, wobei auch diese Punktewertung nie so ganz klar war, was jetzt eben ganz genau wie gezählt werden sollte, und eben auch wirtschaftlichen Gründe. Und diese wirtschaftlichen Gründe, die wurden auch in diesem Schiedsverfahren oder in der Entscheidung dieses Schiedsverfahrens dann als entscheidend dafür dargestellt, dass der 1. FC Saarbrücken mit dem Stadion, mit dem Umfeld, mit der Infrastruktur in einer zweiten Bundesliga, die ja auch verstanden wurde als ein Weg zur größeren ökonomischen und sportlichen Professionalisierung, langfristig die wesentlich besseren Aussichten hätte als ein tatsächlich Dorfverein, also Alsenborn, Vorort von Kaiserslautern, in Verbindung mit Fritz Walter, der die, glaube ich, auch mal irgendwann trainiert hatte. Also dass das der Grund dafür war, warum letztlich diese Entscheidung zustande kam, die aber auch wieder so einen gewissen Schatten auf Hermann Neubergers Biografie gelegt hat, weil man wieder gesagt hat, durch Schiebung am grünen Tisch und nur weil eben Hermann Neuberger seinen Verein, dazu muss man wissen, Hermann Neuberger war Mitglied des FC Saarbrücken, nur weil er seinen Verein auf den Platz an der Sonne bringen will, ist das Urteil so gefällt worden, wie es gefällt wurde. Und das ist vielleicht ganz interessant zu finden, das habe ich dann gesehen beim Durchschauen der Vorstandsprotokolle der Sitzung, in der Hermann Neuberger 1950 gewählt wurde, 1950, also vor all diesen Entscheidungen. Und da hat er eben vor den Delegierten der Generalversammlung dann gesagt, also hat sich bedankt und hat dann gesagt, also sie sollen ihm erstens mal nachsehen, dass er als Sportjournalist arbeitet, also auch ein Stück weit von der anderen Seite denkt, und dass er FC-Mitglied ist. Und das sollen sie ihm bitte nicht sozusagen falsch interpretieren. Also es war schon fast damals so, als hätte er gewusst, was später auf ihn zukommen könnte.
Ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir von der zweiten Liga nochmal zur Weltmeisterschaft. Also 1974 war ja WM in Deutschland. Deutschland wurde ja auch Weltmeister und da hat Hermann Neuberger auch einen ganz entscheidenden Beitrag dazu geleistet.
Ja, Hermann Neuberger, auch da ist er relativ schnell auf einen exponierten Platz hochgekommen. 1969, wie gesagt, wurde er Vizepräsident. Und wurde, weil er sich schon vorher vielfach bewährt hatte, durch seine, man würde heute vielleicht sagen, Managementfähigkeiten, vom DFB dann zum Chef des Organisationskomitees für die Weltmeisterschaft 1974 ernannt. Man muss sich vorstellen, das hat natürlich einen langen Vorlauf gehabt. Diese Benennung der Weltmeisterschaft in Deutschland, die fand 1966 bei der WM in England statt. Wenige Jahre später dann schon, 1969, wurde Hermann Neuberger als Chef dieses Organisationskomitees beauftragt in Deutschland, also als deutscher OK-Chef. Und die Arbeit begann dann 1969/70 schon mit diesem Organisationskomitee. Das war damals eine extrem lange Vorlaufzeit. Also wenn man sich früher anguckt, wie lange Events in ihrer Vorbereitung brauchten oder wie lange man, es war natürlich ein sehr, sehr viel kleinerer Rahmen, dann waren 4-5 Jahre extrem lange Zeit. Er hat das dann auch extra begründet in einer Rede auf dem DFB-Bundestag, warum so lange. Und in diesen Reden hat er dann schon dargelegt, wie sein Programm für diese Organisation auszusehen hat. Und das liest sich dann schon wirklich so ein Stück weit wie ein Ausschnitt aus einem modernen Managementprogramm, was da alles von Anfang an an Einheiten, die es zu bewältigen gäbe, für diese Organisation zu machen. Sehr. Er hat dann sofort Gremien gegründet. Es wurden Delegationsreisen gestattet, wo man dann bei der WM 1970 beobachtet hat, was genau da passieren muss. Es gab 11 verschiedene Untergruppierungen dieses Organisationskomitees, die dann ab 1970 gearbeitet haben. Also es war dann wohl, und das ist eben jetzt nicht nur eine Stellungnahme, die in Deutschland zu hören war, sondern im internationalen Kontext sofort eine extrem lobende Anerkennung für dieses Organisationskomitee, was die Weltmeisterschaft 1974 durchgeführt hat und auch zum ersten Mal, vielleicht würde man heute sagen, in modernen Dienstleistungsgedanken daran gegangen ist, an diese Aufgabe. Also es ging jetzt nicht mehr nur darum, wie kriege ich die Fußballspiele über die Bühne und wo findet die statt und was und wo, sondern die Stadien entsprechend herzurichten, zeitgerecht herzurichten, die Presse anders zu versorgen, als das jemals der Fall war. Das Fußball-Event, was ja vorher doch noch sehr, sehr stark so ein Stück den Anstrich eines Freizeitvergnügens hatte, jetzt zu einem gesellschaftlichen Großereignis zu managen. Also all das waren Dinge, die 1974 erstmals passiert sind und die unter der Regie von Hermann Neuberger dann entsprechend umgesetzt wurden, erfolgreich umgesetzt wurden, und die haben seinen Ruf nachhaltig dann in dieser Richtung zementiert.
Ja, und ein Jahr später, 25. Oktober 1975, DFB-Bundestag in Hamburg, da wurde er zum DFB-Präsidenten gewählt, also ein Saarländer an der Spitze des DFB, das gab es bis dato noch nicht, und das ist ein Datum, das wir jetzt ja auch feiern, also 50 Jahre ist das her. War da auch die Geschichte mit der Organisation der WM 1974 ein entscheidender Faktor, weshalb er das geworden ist, oder gab es da andere Gründe, wieso er da jetzt DFB-Präsident wurde?
Also ganz wesentlich, diese erfolgreiche Organisation dieses sportlichen Weltereignisses hat ihm natürlich entsprechende Lorbeeren eingebracht und hat noch mehr dazu beigetragen, dass im DFB er sozusagen fast alternativlos da stand, als die Wahl 1975 zu seinem als Nachfolger seines Vorgängers Gößmann anstand. Er hat natürlich auch schon seit 1969 entsprechend Spuren hinterlassen in der DFB-Zentrale. Seitdem war er dort als Vizepräsident des DFB und hat auch dort sofort angefangen, organisatorische Neustrukturierungen auf den Weg zu bringen. Auch das hatte ein Stück weit wohl auch damit zu tun, dass sein Vorgänger Gößmann noch sehr viel mehr ehrenamtlich, also auch im eigentlichen Sinne, wenn man so will, den Job als DFB-Präsident gemacht hat. Er war sehr, sehr viel stärker in seinem eigenen Beruf als Rechtsanwalt eingebunden, sodass er Hermann Neuberger offensichtlich auch eine große freie Hand ließ für diese organisatorische oder Managementarbeit, die er geleistet hat im DFB seit 1969. Neuberger hat sich dann auch relativ schnell in die Politik des Deutschen Sportbundes, also des Dachverbandes der Deutschen Sportverbände, eingemischt und hat dort auch relativ schnell gezeigt, dass er Strippen ziehen kann, dass er Mehrheiten organisieren kann. Also alle diese Dinge, die notwendig sind, um in einer führenden Position Sportpolitik zu machen, die qualifizierten ihn dann wohl nachhaltig für dieses Votum von 1975, was er dann mit einer großen Mehrheit, ich glaube, es gab 4 Gegenstimmen im ersten Wahlgang bestanden hat. Angeblich hat der Wahlvorgang nur 30 Sekunden gedauert.
Okay, ja, also wirklich große Persönlichkeit, großer Funktionär. Und dann gab es ja die WM 1978 und da gab es ja auch eine heftige Kritik an Hermann Neuberger. Was waren da die Hintergründe?
Ja, das ist wirklich schwierig, das auch heute aus der heutigen Sicht zu erklären. Der Hintergrund war, dass in Argentinien seit 1976 eine Militärdiktatur an der Macht war, die geputscht hat gegen die bisherige Regierung. Man muss aber auch sagen, auch die Vorgängerregierung war keine demokratische. Es war das peronistische Regime und es herrschte ziemliches Chaos im Land damals, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Insofern war der Putsch auch für viele internationale Beobachter eine Rückkehr zu Ruhe und Ordnung. Und Ruhe und Ordnung war in den 70er Jahren noch eine Kategorie, in der viele, viele gedacht haben. Gleichzeitig hat diese Militärjunta von Anfang an gezeigt, wie sie mit politischen Gegnern umgeht. Also viele Dinge, die dann Stück für Stück rausgekommen sind und auch schon bis 1978 bekannt waren, waren eben, dass da politisch missliebige Gegner verschwunden sind, in Gefängnisse gesteckt wurden, gefoltert wurden. Viele wurden auch ermordet. Und das war eben der Hintergrund, der politische Hintergrund, in dem dann die Fußball-WM 1978 vorbereitet werden musste. Das war genau die Zeit, in der Hermann Neuberger als Chef des Organisationskomitees der FIFA Sondierungen in Argentinien vornahm, um zu erkunden, ob denn die Weltmeisterschaft dort stattfinden könnte. Nun ist Neuberger nicht hingegangen und hat die politischen Verhältnisse durchleuchtet, sondern hat geschaut, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern im Land unter der Voraussetzung, dass ich bis 1978 dieses Weltturnier auf die Beine stellen muss. Und er hatte immer das Credo, das hatte er von Anfang an, das hat er auch noch aus seiner saarländischen Zeit mehr oder weniger gelernt, wo er immer zwischen Deutschland, Frankreich und anderen Mächten hin und her lavieren musste, dass der Fußball unpolitisch sei, dass Sport unpolitisch sei, dass die Politik nichts mit Sport zu tun hätte, hat dann sogar irgendwo immer die Beispiele aus seiner eigenen Vergangenheit genannt, wo es ja in der NS-Zeit den Reichsbund für Leibesübungen gab, der sich sozusagen in die Politik immer eingemischt hat und auch vorgeschrieben hat, wie was zu organisieren sei. Also das war sozusagen seine Leitvorstellung, mit der er daran gegangen ist. Und deswegen hat er sich so ein Stück weit auch blind gemacht, könnte man vielleicht sagen, gegenüber den politischen Verhältnissen. Das ist das, was ihm nachher vorgeworfen wurde, dass er nicht eine entsprechende Einstellung vorgenommen hätte, die die politischen Verhältnisse im Land entsprechend markiert, also sagt, irgendwo hier ist wirklich Folter, hier sind Menschenrechtsverletzungen, hier passiert dieses und jenes. Dazu kam noch, dass schon 1977 bei einem Vorbereitungsspiel in Argentinien, zwischen Deutschland und Argentinien, im Vorfeld eine Deutsche, die Inhaftierte war, dieses Runtersystems, umgebracht, also erschossen worden, liquidiert worden ist. Und dass Neuberger durch die deutsche Botschaft davon informiert wurde, einen Tag bevor das geschah. Und obwohl eben das bekannt war, hat er trotzdem das Spiel durchführen lassen. Wird man aus heutiger Sicht vielleicht sagen, geht gar nicht. Aber im Grunde steckt da auch wieder diese Vorstellung dahinter. Unser Sport ist frei von der Politik zu halten. Heute würde man das vielleicht anders betrachten. Es geht heute auch um andere Maßstäbe. Aber wir sehen, auch heute noch ist diese unheilvolle Verquickung von Politik und Moral und Sport schwer auseinanderzuhalten. Das haben wir ja zuletzt auch in Katar gesehen. Also ich glaube, Hermann Neuberger, der Vertreter einer älteren Generation war, kommt hier in Verbindung mit einer neuen Generation, die das ganze Geschehen, das politische Geschehen und das sportpolitische Geschehen viel, viel kritischer betrachtet. Und er ist dann sozusagen an einer Schnittstelle hier auf die Weltbühne getreten und hat im Nachhinein die Kritik, die hat ihn oft erst Jahrzehnte später erreicht, sehr viel kritischer betrachtet, als das zum Zeitpunkt des Geschehens selbst war. Ja, also man muss sich vorstellen, diese Durchführung der WM und auch die Spiele, die damals stattgefunden haben, die wurden erstens mal in der zeitgenössischen Öffentlichkeit sehr viel weniger kritisiert, als das heute der Fall ist, also jetzt namentlich auf Neuberger bezogen kaum. Und auch die Politik, die ja damals eingeschaltet war in der damaligen sozialliberalen Koalition, hat sich eben nicht entsprechend exponiert. Ja? Und da muss man auch sagen, die Politik wäre ja die erste gewesen, die auf die Politik in Argentinien reagiert, aber man hat auch von politischer Seite entsprechende Geschäfte mit Argentinien weitergemacht. Es waren existierende diplomatische Beziehungen. Also so ist es sehr, sehr schwierig, ein moralisches Urteil zu fällen, vor allem aus einer Perspektive, die wir heute eingenommen haben im Jahr 2025, die nun wahrlich eine ganz andere ist als die im Jahr 1978. Also es ist eine große Ambivalenz. Es ist schwierig zu beurteilen, aber so wie es jetzt dann gesehen wird mit einem, man könnte sagen, mit einer Häufung an Vorwürfen an die Adresse Neubergers, die sich zumindest in einer historisch wirklich fundierten Betrachtung so nicht halten lassen.
Ja, darauf wird ja auch nochmal in der Festschrift detailliert eingegangen. Also wir könnten jetzt, glaube ich, hier stundenlang reden und Wir verlinken das nochmal. Die Festschrift kann man bei uns kostenlos beim Saarländischen Fußballverband bestellen. Und ja, vielleicht noch so ein letztes Kapitel von Hermann Neuberger, 1990. Das ist so die Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnern kann als kleiner Junge, 8. Juli 1990, das Endspiel in Rom und Deutschland wird Weltmeister und Hermann Neuberger ist DFB-Präsident. Also war das praktisch so die Krönung seines Lebenswerks?
Ja, wenn man will, war es das auf jeden Fall. Also er ist ja 2 Jahre später dann schon gestorben und diese Krankheit, die war, glaube ich, auch schon ausgebrochen. Und 1991 hat er dann noch vieles getan, trotz fortschreitender Krankheit. Aber 1990 war mit Sicherheit so etwas wie der zumindest sportlich krönender Abschluss seiner Karriere. Also man könnte natürlich auch sagen, 1974, das Ganze ist umrahmt von 2 Weltmeisterschaften. 1974 war er zwar noch nicht DFB-Präsident, aber eben er war schon designiert, wenn man so will. Und es begann und endete mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also sportlich hätte es eigentlich besser kaum aussehen können. Und dann muss man ja auch sehen, auch die Weltmeisterschaften dazwischen, wenn man jetzt von der 1978 in Argentinien absieht, wo die Deutschen ja bekanntlich auch dann vorzeitig ausgeschieden sind, weil sie eben das entscheidende Spiel gegen Österreich verloren haben, waren das fast durchgängig Weltmeisterschaften, wo die deutsche Mannschaft als Vize-Weltmeister oder als Weltmeister oder zumindest unter den besten 4 gelandet ist. Und das ist natürlich eine sportliche Bilanz, die sich absolut sehen lässt.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Also Hermann Neuberger, wenn ich das jetzt so aus der Quellenlage interpretiere, war, glaube ich, ein Macher, ein Mensch, der gestalten wollte. Glauben Sie, dass so ein Typ Hermann Neuberger in der heutigen Funktionärswelt noch eine Chance hätte oder würde der sagen, okay, ich gründe lieber ein Startup? Also wie ist da Ihre Einschätzung?
Das hört sich fast so ein bisschen, wenn man jetzt so in wirtschaftsorganisatorischen Fragen denkt, dann könnte man sagen, ja, könnte ich mir das auch vorstellen. Ja, er war natürlich ein Mensch, der alte Vorstellungen, alte Moral und alte Arbeitsethos-Vorstellungen mitgebracht hat aus seiner Welt, aus der er kam. Und dazu gehörte natürlich auch ein gewisser Autoritärer zu, wobei ich mich mit diesem Begriff des Autoritären ein bisschen schwer tue, weil es immer sehr schnell in Fahrwasser gedrückt wird, dass es dann eben so undemokratisch und er hat eben nur auf den Tisch gehauen, hat Basta-Politik gemacht. So scheint es nicht gewesen zu sein, zumal er allein durch seine ihm immer wieder attestierte Vielseitigkeit, seine Detailkenntnis, seine Arbeitsfreudigkeit. Ne? Also das war jemand, der in der Politik würde man sagen, ein Aktenfresser. Der wusste immer in jeder Sitzung ganz genau alles Bescheid und hat immer alles versucht, argumentativ eben auch auszutragen, auch in seinen Vorstandssitzungen. Insofern ist es nicht einer gewesen, der jetzt der Macht um ihre Selbstwillen gehuldigt hat, sondern der sehr selbstbewusst und auch sehr zielbewusst versucht hat, Dinge, die er im Kopf hat, zu einer Entscheidung zu bringen. Dass das zum Teil auch mit etwas traditionelleren Vorstellungen verbunden war, das zeigt sich ja in manchen Bereichen, also Beispiel Frauenfußball. Ja, also ich habe eine schöne Stelle gefunden von einem Brief aus den 60er Jahren, wo er sich über den sogenannten Zirkus irgendwo von einem damals ja noch verbotenen Frauenfußball-Länderspiel eben mehr oder weniger auch lustig macht. Aber er hat ja auch da gelernt und fängt dann eben in den 90er Jahren auch an, bewusst den Frauenfußball zu fördern. Ja, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich könnte mir vorstellen, dass er heute eher in den Start-up ginge als in Funktionärszusammenhänge, wo die Blockaden unter Umständen dann auch größer sind als die Ziele und die Effizienz, die man damit erreichen kann.
Herr Burgert, vielen Dank für den Podcast, vielen Dank für die tolle Festschrift.
Gerne.
Saarland Fußball. Der Fußball-Podcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband.